So. Das brauche ich gleich nur ganz kurz. Aber erstmal, wohin sollst du denn mitkommen? Wir haben nächsten Donnerstag, am 4.6. haben wir unsere gemeinsame Unterwegsaktion geplant. Und wir hatten das im Salinental geplant. Aber uns ist aufgefallen, im Salinental ist an diesem Donnerstag das große Hockeyturnier, das einmal im Jahr stattfindet, wo aus ganz Deutschland Mannschaften kommen. Und vielleicht weiß der ein oder andere von euch, was da im Salinental parkplatzmäßig los ist. Und ich glaube, da würden wir es nicht zu 11.30 Uhr schaffen, wenn du da einen Parkplatz suchst. Deswegen werden wir das Ganze auf den Kuhberg schieben, oben auf dem Kuhberg-Spielplatz, da ist ein großer Parkplatz. Dort werden wir uns treffen, Donnerstag, 4. Juni, 11.30 Uhr. Aber nur bei gutem Wetter. Wenn es nass ist, verschieben wir das Ganze einfach. Und falls du noch nicht den WhatsApp-Kanal von der Brücke abonniert hast, ist das jetzt die Gelegenheit, weil da kriegst du alle Updates, was so läuft. Und da kriegst du auch das Update, ob wir uns an dem 4.6. treffen oder nicht. Du kannst jetzt den WhatsApp-Kanal abonnieren, um informiert zu bleiben. Und dann kommst du mit am Donnerstag, wenn es stattfindet. Okay? Würde mich freuen. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß nicht, letztes Jahr war es echt eine mega tolle Zeit. Aber wir hatten auch Bombenwetter. Und das wissen wir halt jetzt noch nicht, wie sich das so entwickelt. Okay, gut. Ich darf heute die Predigtserie über Abraham abschließen. Und habe dazu etwas vorbereitet. Ich hoffe, dass ich das runterkriege. So. Ich bin froh, dass gestern, als ich das vorbereitet habe, den Strick da oben angebracht habe, niemand hier reinkam oder von außen zugeguckt hat. Der wäre mit einem Trauma nach Hause gegangen. Aber das brauche ich gleich. Und zwar haben wir über das Leben von Abraham gesprochen, einem Vorbild im Glauben, und haben gesehen, dass Gott diesen Mann rief, Abraham glaubte, Abraham vertraute, er war gehorsam, aber der Mann strauchelte auch. Und am Ende aber war sein Glaube so groß, dass er sich durch die ganze Bibel zieht und immer wieder zitiert wird und er das Glaubensvorbild ist, das in der Bibel immer wieder durchschlägt und als Vorbild und Beispiel gebracht wird. Und die Geschichte zeigt uns, dass ein Leben in diesem Glauben, so wie Abraham ihn hatte, abenteuerlich sein kann. Und ich möchte das heute anhand, am Beispiel, am Bild von diesem Karabiner zeigen. Und zwar, wenn das unser Glaube ist, das ist heute unser Glaube, dieser Karabiner, und man darf sich mit seinem Glauben einhaken, okay? Und wenn du dich da einhakst in den Ruf Gottes oder in die Zusagen Gottes, in den Willen Gottes, dann ist halt die Frage, wird mich das halten, wenn ich mich da dranhänge oder nicht? Und wenn ich mich dann dranhänge und nur noch da dranhänge, dann hänge ich ja in der Luft. Dann verliere ich ja den Boden unter den Füßen, stehe nicht mehr auf eigenen Beinen und ich stehe nicht mehr aus eigener Kraft. Und das ist nicht so leicht, weil ich muss dann tatsächlich, wenn ich das halte, alles andere loslassen. Wenn ich mein Leben da dranhängen möchte. Und so tat es auch Abraham. Ich habe das jetzt mal hier, habe ich mir von unserem Till ausgeliehen. Das ist mal so unser Leben. Praktisch angewendet, der Glaube dann. So, und sowas bei Abraham. Die Frage ist, hänge ich mich da voll rein oder nicht? Und er hat es getestet. Ja. Abraham hat es, kann mich das halten? Kann mich dieser Karabiner wirklich halten? Und er hat es getan, er hat dem Ruf gefolgt, aber er hatte auch Phasen in seinem Leben, wo er tatsächlich sich ausgeklinkt hat, wo er gesagt hat, oh, das wird mir zu viel, ich mache es anders, ich gehe einen anderen Weg. Ich stehe wieder auf eigenen Beinen, ich gehe meine eigenen Wege und das hat dann auch für Probleme gesorgt in seinem Leben. Und er lernte aber am Ende, dass dieser Glaube das Einzige ist, dieser Haken, was ihn im Leben wirklich tragen kann. Weil er hat es ohne diesen Glauben ausprobiert, er ist eigene Wege gegangen und hat gemerkt, nee, ich kann Gott trauen. Ob eine Hungersnot kam an den Ort, wo er hingerufen wurde von Gott, er lernte am Ende, Gott ist trotzdem treu. Ob seine Frau trotz Zusage eines Nachkommens, die ja unfruchtbar war, lange unfruchtbar blieb, Abraham lernte am Ende, ich kann Gott vertrauen. Aber ich muss mich in diesen Karabiner reinhängen. Ich muss da hängen bleiben, ich darf nicht mehr auf eigenen Beinen stehen, sondern voll im Vertrauen und im Glauben auf Gott gehen. Und je mehr ihn das Leben lehrte, dass Gott treu ist, desto größer wurde Abrahams Glaube. Und der Glaube von Abraham war wie ein Muskel, der trainiert wurde. Sein Leben lang. Und so kann es auch bei uns sein. Wir können unseren Glauben trainieren, indem wir immer wieder, am besten immer, unseren Glauben und unser Vertrauen dranhängen und uns davon tragen lassen. So ist es auch noch heute. Und die Bibel lädt uns alle dazu ein, Paulus schreibt das im Brief an die Römer, in den Fußstapfen des Glaubens zu laufen, zu gehen, den unser Vater Abraham hatte. Und das haben wir die letzten 6 Wochen getan. Wir haben uns Abraham angeschaut und heute gehen wir in die letzte und enormste Situation in Abrahams Leben, in das Finale. Manche von euch kennen ja die Geschichte, dass er seinen einzigen Sohn, den er dann zugesagt kriegt, opfern soll. Aber bevor wir da reingehen, möchte ich noch eine Sache betonen, auf die wir noch nicht eingegangen sind in der Geschichte von Abraham, die ja im ersten Buch der Bibel steht, im ersten Buch Mose, Kapitel, 12 bis 22, könnt ihr das nachlesen. Eine Sache, in der Abraham ein absoluter Pionier war und etwas, das ihn so zu einem so großen Vorbild macht und die wir nicht außer Acht lassen können, und zwar eine Begegnung mit dem Melchisedek. Wir haben gehört, dass Abraham seinen Neffen Lot mitgenommen hat auf diese Reise, als Gott ihn rief in das Land, was er ihm zeigen wollte. Und Lot ging dann aber eigene Wege und ging nach Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra kennt ihr, ne? Das kennt ihr auch von zu Hause, wenn ihr in eure Kinderzimmer guckt oder in euer eigenes Zimmer. Jedenfalls ging Lot dahin und das brach Krieg aus. Er wurde mit seiner ganzen Familie, mit allem, was er hat, wurde er verschleppt und verhaftet. Abraham kriegt davon was mit. Er verhandelt noch mit Gott und so weiter. Und Gott unterstützt ihn dabei. Er macht sich auf den Weg, um ihn zu retten. Er riskiert sein Leben. Es gelingt ihm und er kehrt erfolgreich zurück. Und dann lesen wir Folgendes. Auf dem Rückweg von diesem Sieg mit Lot im Gepäck. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Es war Gott, der das getan hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Es ist eine interessante Geschichte. Wir haben hier nämlich den Melchisedek, einen Priester, bevor es in der Bibel Priester gab. Es gab keine Priester. Melchisedek ist der König von Salem, der König des Friedens. Salem heißt Frieden. Er wird auch an anderer Stelle gerechter König genannt. Erinnert euch das an jemanden? Ein Priester, der keinen Anfang und kein Ende in seiner Biografie hat. Ein Priester, der Brot und Wein mit Abraham teilt. Erinnert euch das an jemanden? Jesus hat es so gemacht. Und Abraham wird von ihm, ich will nicht sagen, dass Melchisedek Jesus war, aber hier sind so viele Parallelen in diesen Geschichten zwischen Abraham und dem, wo sich unser Glaube, was heute noch das Fundament unseres Glaubens ist, ich werde daher noch mehr dazu sagen. Aber dieser Priester kommt und segnet Abraham im Namen Gottes. Und was ist Abrahams Reaktion? Er gibt ihm 10% von allem, was er hat. Warum macht Abraham das? Warum? War es ein religiöser Akt? War es ein Gesetz, das er befolgt hat? Es gab noch gar kein Gesetz, das das vorschreibt. Das gab es noch nicht. Es kam alles später. Er gibt ihm einen zehnten Teil von allem, was er hat. Warum? Er wusste, der Sieg, den ich errungen habe, ist allein auf Gottes Segen zurückzuführen. Das wusste er. Mein Sieg kommt von Gott. Er wusste auch, dass alles von Gott kommt, alles, was er hat. Und er bringt ihm einfach den Teil von seinem Herzen, der Gott zusteht, aus purer Dankbarkeit, als Reaktion auf den Segen Gottes, den er erfährt. Und was macht er damit? Er lebt uns einen Lebensstil vor, der Gott ehrt. Und erst viel später wurden Priester eingesetzt, erst viel später gab es ein Gesetz, das das Ganze regelt, dass 10% in das Haus Gottes gegeben werden. Davon wusste Abraham noch lange nichts. Er tat es und ehrte damit Gott. Beim zehnten Teil geht es nicht um Gesetzlichkeit oder religiöse Regeln. Es geht um eine Kalibrierung unseres Herzens, ihr Leben. Und ich habe mal zwei Bibelverse mitgebracht. Aus Sprüche 3. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Ehre den Herrn mit deinem Gut, mit den Erstlingen. Also nicht nur das, was hinten übrig bleibt, sondern du kriegst und das Erste gibst du weiter. Das ist Abrahams Lebensstil gewesen. Und der zweite, das sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ey, das sind Fußstapfen, die Abraham uns hinterlässt, in die wir treten können. Haben wir Glauben, dass das so ist? Dass das wahr ist und dass da Gottes Segen drin ruht? Gott sagt an einer Stelle in der Bibel, du darfst mich prüfen. Und das ist der zehnte Teil. Es folgt eine lange Phase des Wartens für Abraham. Und zwar ziemlich lang. So eine lange Bank, wie in der Turnhalle so eine Bank. 25 Jahre wartet er dann auf den verheißenen Sohn. Auf die Zusage, die er und seine Frau Sarah bekommen haben. Eine Phase, in der er sich auch immer wieder doch von diesem Haken löst, ja, wo er seinen Glauben mal da oben lässt und seine eigenen Wege geht. Und er findet mit Sarah eine eigene Lösung, weil der verheißene Sohn nicht kam. Das Warten dauerte zu lange und die Eva hat darüber gepredigt, über diese Situation. Aber hört es euch gerne an. Und dann kommt aber der verheißene Sohn, dann kommt Isaak, als Abraham 100 Jahre alt ist, und Sarah 90. Da bekommen sie ihren verheißenen Sohn. Unglaublich, oder? Also Gott hat da irgendwie einen langen Atem. Und wir kommen zu der Geschichte mit Abraham und Isaak. Gott hält seine Zusage, Gott steht zu seinem Wort. Er schenkt ihnen den Sohn, den er ihnen versprochen hat, auf den sie so lange sehnsüchtig warteten. Und was kommt kurz darauf? Eine Prüfung. Eine Prüfung, die die Tiefe und die Tragkraft von Abrahams Glauben sowas von auf die Probe stellt. Sowas von. Wir lesen es, was Gott von Abraham möchte. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Hängt Abraham sich rein in den Haken, in seinen Glauben? Hält der Glaube das aus? Wir lesen, am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Abraham war bereit. Er zögerte nicht. Es gab keine Flucht. Es gab kein Verhandeln mehr mit Gott. Der Mann steht am nächsten Morgen früh auf und macht sich gehorsam auf den Weg. Er macht einfach das, was Gott wollte. Der hängt sich rein. Er hat Gott vorher schon erlebt. Wenn ich eigene Wege gehe, dann bin ich auf dem Irrweg. Und er hängt da drin. Und was macht Abraham? Und er hängt da drin. Der verliert den Boden unter den Füßen. Und das 3 Tage lang hängt er nur an dem Haken, an dem Karabiner seines Glaubens. Und die Frage ist, wird mich das auch halten, wenn es soweit ist? Und wir lesen weiter. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Hier steckt ganz schön viel drin in diesen Versen. Es ist noch nicht das Finale, aber hier steckt so viel drin. Es ist das erste Mal, dass das Wort Anbetung in der Bibel erwähnt wird. Da ist keine Band, da ist keine Gitarre, kein Gesang. Abrahams Anbetung, Abrahams Lobpreis liegt im gehorsamen Opfer an Gott. Dass er sich voll und ganz darauf verlässt, dass dieser Glaube ihn trägt, auch wenn er keine Füße mehr auf dem Boden hat. Das ist das erste Mal, dass Anbetung und Lobpreis in der Bibel erwähnt werden, ihr Lieben. Und wir sehen, Lobpreis ist ein Lebensstil, in dem ich Gott durch mein Gehorsam und mein Opfer die Ehre gebe. Wir singen manchmal echt starke Texte. Wir haben es vorhin gesungen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Mein ganzes, nicht nur ein Bein, sondern alles. Oder wir singen auch manchmal, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst. Das sind Texte, da steige ich manchmal aus. Weil ich denke, egal was du mir nimmst, oh, nee, da kann ich nicht mitsingen. Also es gibt Dinge, die Gott mir nehmen könnte, da wäre ich vielleicht weg. Da würde ich mich wieder aushaken. Und sagen, nee, da gehe ich eigene Wege. Wenn du mir das nehmen willst, dann ist es rum. Aber sind wir auch stark, wenn wir so Texte singen, im Vertrauen und im Gehorsam, und ist unser Leben dahinter ein Lobpreis, so wie es bei Abraham der Fall war? Ich habe das schon oft gemacht, Lobpreislieder gehört, damit es mir emotional, gefühlsmäßig besser geht. Das kennst du vielleicht auch. Aber wenn mein Leben dahinter kein Lobpreis ist, dann ist es einfach emotionale Musik. Dann kann ich mir auch weltliche emotionale Musik anmachen, damit es mir besser geht. Und dann kann auch einfach Lobpreismusik zur Wohlfühlmusik werden. Kennt ihr das? Ich habe das schon öfter mal gemacht. Mir ging es irgendwie nicht so gut. Und dann Lobpreismusik angemacht. Aber es hat einfach eine emotionale Gefühlsduselei, ist das dann. Aber Lobpreis ist so viel mehr. Ich habe mir von KI mal so ein schönes Ding erstellen lassen. So, Lobpreis ist ein Lebensstil. Und das sehen wir bei Abraham. Wir beten an, indem wir Gott dienen mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, die wir haben, die er uns gibt. Indem wir Menschen so lieben, wie Gott Menschen liebt. Das ist Lobpreis in Gottes Augen. Indem wir morgens jemanden freundlich begrüßen und die Hand geben und ihn fragen, wie es ihm geht. Oder einfach nur Hallo sagen. Indem wir Zeit in die Kinderkirchenarbeit investieren. Indem wir uns vorbereiten. Indem wir jemanden besuchen, indem wir morgens früher aufstehen, um beim Gebet für den Gottesdienst dabei zu sein. Das ist Lobpreis in Gottes Augen, ihr Lieben. indem wir hier den Rasen mähen. Oft sind die ersten Lobpreiser sonntags morgens, Annette und Michael, die da noch Laub wegmachen, das wir dann später nicht mehr sehen. Das ist Lobpreis in Gottes Augen. Das fängt nicht erst hier auf der Bühne an. Und alle, die im Verborgenen dienen, ihr Lieben, wenn wir diesen Lobpreis nicht hätten, dann wäre das hier nur die Spitze der Pyramide. Lobpreis ist viel mehr. Und ja, wir beten auch an mit Gesang. Ja. Aber das ist nur ein kleiner Teil davon. Es ist sozusagen ein Überfluss aus dem, was in unserem Herzen ist. Und das bringen wir hier sonntags morgens als Gemeinde zum Ausdruck und bringen Gott die Ehre, die ihm gebührt. Und was für ein Lobpreis, was für ein Opfer, wenn jemand, dessen Umstände furchtbar sind, der Not und Leid und Elend erlebt, aber der hier zusammen mit uns steht und Gott die Ehre bringt, die ihm gebührt. Und Abraham tat das immer wieder. Er kam immer wieder zu Gott und opferte ihm. Er war immer wieder gehorsam und er diente ihm immer wieder. Und er liebte auch, das sehen wir bei Lot, so wie Gott liebt. Lobpreis ist ein Lebensstil. Weiter in der Geschichte. Wie geht's weiter? Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak: Vater, ja, mein Sohn, antwortete Abraham, wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Berechtigte Frage. Abraham sagt, Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Also Isaak war alt genug, um richtig viel Holz, also er muss Teenager mindestens gewesen sein, wir wissen nicht, wie alt er war, aber er war in der Lage, einen Sack Holz oder was auch immer, ein Bund Holz auf den Berg hochzutragen. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Habe ich noch nie gemacht mit meinen Kindern. Das ist so eine verrückte Geschichte, dass Gott das von Abraham verlangt. Und Abraham hängt voll in der Luft. Es ist unglaublich, er hängt da einfach drin und er weiß nicht, wie ihm geschieht. Aber er macht's, er hängt da und er vertraut und glaubt. Und der Mann hatte nicht nur Vertrauen in Gott, sondern er hatte Zutrauen, dass egal was passiert, Gott etwas Gutes macht. Der Mann hatte gelernt, dass er Gott vertrauen kann und er traute Gott zu, dass es gut werden wird. Wir sehen das ja darin, er sagte den Männern, bleibt hier, wir werden zurückkommen. Er sagte nicht, bleibt hier, ich komme wieder zu euch zurück. Er sagte, wir zwei werden zurückkommen. Isaak fragt ihn, wo ist das Opferlamm? Er sagt, Gott wird für ein Lamm sorgen. Der Mann ist in der Spannung, dass Gott das Unmögliche von ihm verlangt, aber auch in dem Wissen, dass Gott gut ist. Kennt ihr diese Spannung? Dass du in unmöglichen Umständen bist, in unmöglichen Situationen, aber du weißt, Gott ist gut, aber du hängst da. Du hängst einfach dran und wartest, was passiert. Gott wird mein Glaube mich tragen, wenn ich mich da dranhänge. Und das sind Prüfungen, in denen wir uns ganz schnell von diesem Haken lösen. Und das Gewicht an dem Haken wiegt ganz schön schwer in dieser Situation. Und Abraham, wir wissen heute Gottes Wort, wir kennen es und blicken auf dieses Ereignis zurück. Wir wissen heute, dass das ein Test, ein Glaubenstest für Abraham war und keine echte Forderung von Gott. Wir wissen, dass Gott Menschenopfer immer abgelehnt hat. Das wissen wir einfach durch die Summe seines Wortes. Es ist nicht sein Wille. Abraham hatte das nicht in seiner Bibel stehen, aber er wusste, ich kann Gott vertrauen und ich mach's. Und wir lesen weiter. Gott zeigt Abraham, wie gut er ist. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn vom Himmel. Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Es traf ein, dass was Abraham gehofft und geglaubt hatte im Vertrauen auf Gott, dass Gott ein Opfer bringen wird und er nicht sein Sohn. Es zeigt uns, Gott kommt nicht zu spät. Gott kommt nie zu spät. Die Frage ist heute nicht, ob Gott rechtzeitig kommt. Die Frage an uns ist, kommen wir zu Gott? Hängen wir uns an diesen Haken? Ist dieser Glaube tragfähig? Und es gibt ein zweites Wort in diesen Versen, das so auch zum ersten Mal in der Bibel erscheint. Und zwar, als Gott sagt, ihm den Auftrag gibt, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast. Es ist das erste Mal in der Bibel, dass dieses Wort für diese Liebe vorkommt. Es wurde ins Griechische übersetzt als Agape und bedeutet die Liebe, die alles gibt. Und so beschreibt Gott die Liebe Abrahams zu seinem Sohn. Und er fordert das Unmögliche von ihm. Wie schwer muss diese Prüfung für Abraham gewesen sein? Aber wisst ihr, wir finden das gleiche Wort 2000 Jahre später im Neuen Testament wieder, als Gott zu seinem eigenen Sohn spricht. Bei Jesu Taufe, Jesus lässt sich taufen, obwohl er es nicht nötig hatte, um das zu bestätigen, was Johannes der Täufer gepredigt hat bereits. Tut Buße und kehrt um und lasst euch taufen. Und der Himmel öffnet sich und man sieht, was Gott zu seinem Sohn sagt. Das einzige Moment in der Bibel, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist vereint sind. Für Menschen sichtbar. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Mein geliebter Sohn, Agape. So sehr liebte Gott seinen einzigen Sohn, Jesus Christus. Und während Gott Abraham nur prüft, sage ich in aller Vorsicht, verweigert er seinen eigenen Sohn nicht. Und es gibt nur eine andere Szene in der Bibel, die so ergreifend ist wie Abraham und Isaak, nämlich das Kreuz von Golgatha. Das ist eine sehr ähnliche Geschichte, aber mit einem anderen Ausgang. Die Geschichte von Abraham und Isaak ist nur ein Schatten auf Gottes eigenen Sohn, der geopfert werden sollte. Wir sehen, dass Isaak übernatürlich gezeugt wurde durch Gottes Eingreifen. Jesus wurde durch den Heiligen Geist empfangen, übernatürlich, durch die Jungfrau Maria geboren. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn. Jesus trug sein Holz auf seinen Schultern, so wie Isaak. Isaak trug das Holz selbst zum Berg hinauf. Jesus trug sein Kreuz selbst zum Berg hinauf. Isaak wehrte sich nicht, obwohl er alt genug gewesen wäre. Er ließ es zu, so wie Jesus alles zuließ. Wie ein Opfer vor der Schlachtbank. Kein Wort, keine Gegenwehr. Und Isaak steigt auf den Hügel, um zu sterben, so wie Jesus sein Kreuz nach Golgatha trägt, um zu sterben. Und der Unterschied ist, warum sollte Abraham Isaak opfern? Um seinen Glauben zu beweisen. Und warum musste Jesus, Gott seinen Sohn Jesus, opfern? Um seine Liebe zu dir und zu mir zu beweisen. Das ist der Unterschied in der Geschichte. Und wir finden dasselbe Wort Agape in Bezug auf uns. Als Jesus sagt, so hat Gott die Welt geliebt. Er hat dich und mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, den er so liebte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wir sind errettet, ihr Lieben. Das ist unser Heil. Das, was Jesus getan hat für uns. Und es gibt in der ganzen Schrift, in der ganzen Bibel nur eine Stelle, wo Gott ein Menschenopfer einfordert und es zulässt. Und das macht er bei seinem einzigen Sohn. Was für eine Liebe kommt uns da entgegen vom Himmel? Und noch mehr, er überlässt es seinem Sohn, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und was sagt Jesus? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist Jesu Reaktion darauf. Das tat er aus Liebe zu uns. Pure Liebe. Gott ist Liebe. Jesus ist Liebe. Der Heilige Geist ist Liebe. Und das finden wir am Kreuz. Das ist der Gipfel der ganzen Bibel, der ganzen Menschheitsgeschichte, ist am Kreuz oben von Golgatha, wo Gott seine Liebe zu uns erweist, wo sein Sohn für uns geopfert ist. Was ist Gottes Wille? Jesus sagt, dein Wille geschehe. In diesem Willen steckt drin, dass du und ich frei werden, dass unsere Schuld ausgelöscht ist, dass es vorbei ist, dass das keine Macht mehr über uns hat, dass unser Leben in Ordnung kommt, dass wir wiederhergestellt werden. Durch seine Kraft, durch sein Werk, durch sein Opfer, es kommt alles aus seiner Hand vom Himmel runter. Das alles steckt da drin, in diesem Opfer. Und unsere Antwort ist heute noch die gleiche, wie sie vor 4000 Jahren bei Abraham war. Glaube. Es ist heute noch die gleiche Antwort. Vertraue ich auf Jesus? Hänge ich mich an diesen Haken? Lege ich mich mit meinem ganzen Gewicht rein und gucke, ob es hält? Und lasse ich mich daran auch hängen? Aber wir müssen uns reinhängen. Und loslassen, um zu gucken, ob es hält. Ein Bergsteiger, wenn der seinen Karabiner kauft oder anlegt, der prüft das Ding vorher, bevor er es am Berg testet. Wir müssen uns reinhängen, Glauben haben und schauen, ob es uns trägt. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir es nicht wissen, ob dieses Seil uns hält und wie sich der wahre Segen Gottes anfühlt. Es hängt auch an unserem Glauben. Und ich möchte schließen mit einem Bild, mit so einem Beispiel von einem Vater, der Zeitung liest und total genervt ist von seinem Sohn. Und dann zerreißt er das Blatt, Zeitungsblatt, was er gerade gelesen hat, mit allen möglichen Begebenheiten und Stories und Politik und Sport und alles, was so geschieht, lokal. Zerreißt er. Und gibt es seinem Sohn und sagt, so, Sohn, jetzt leg mal zusammen. Und er denkt, ich habe jetzt meine Ruhe. Leg's wie ein Puzzle zusammen. Und er wundert sich, sein Sohn kommt nach ein paar Minuten zurück und sagt, und hat es zusammengelegt. Und der Vater fragt, hä, wie hast du das so schnell geschafft? Und der Sohn sagt, auf dem Bild, auf der Rückseite, Papa, war ein Bild von einem Mann. Und wenn der Mann in Ordnung ist, dann ist der Rest in Ordnung. Er hat einfach die Rückseite zusammengelegt und ich finde das ein wunderbares Bild. Wenn der Mann in Ordnung ist, ist auch der Rest in Ordnung. Wenn du Jesus suchst für dein Leben, wenn du ihn suchst im Gottes Wort, im Gebet, im Lobpreis, im Dienen, im Opfer, in der Gemeinschaft mit anderen Christen, und du suchst ihn und du findest ihn, dann ordnet sich auch der ganze Rest. Das ganze Chaos dahinter bringt er in deinem Leben in Ordnung. Lasst uns anfangen, Jesus zu suchen. Auch manchmal im Gehorsam, im Glauben, einfach sich daran festzuhalten und lies die Bibel, bete jeden Tag. So singen wir es doch auch. Oder so wurde es früher gesungen in der Kinderkirche. Und das ist, bis heute hat sich nichts geändert. Lies die Bibel, such Jesus in allem, denn er ist das Zentrum von allem. Er ist das Zentrum von Gottes Wort, alles gipfelt in ihm. Nur wenn ich mich nicht reinhänge, dann werde ich nicht erfahren, ob mein Glaube trägt. Ich muss raus aus der Komfortzone und mich hängen lassen in der Gnadenzone. Wir hatten es vor 2 Wochen davon. Mich voll reinhängen. Und das Schöne ist, egal welche Last du mit dir trägst, egal wie viel Kilos du auf dieses Ding legst, es ist nie zu schwer für Gott. Es ist nie zu schwer. Egal wie viel Sünde, wie viel Scham, wie viel Mist du mitbringst, diese Last hat er am Kreuz für uns getragen. Diese Last hat er uns abgenommen, die Last der Schuld, die sonst niemand von uns abnehmen kann. Es ist nichts zu schwer, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist gewaltig, ihr Lieben. Und wir möchten diese Serie von Abraham abschließen mit der Gelegenheit, dass du dich segnen lässt. Wir werden gleich noch das Lied singen und möchten ein Angebot geben. Die Gemeindeleitung wird hier vorne stehen. Und du kannst, es wird keine lange Geschichte, aber du kannst nach vorne kommen, wenn du zum ersten Mal das Gefühl hast, ich möchte mich da dranhängen, ich möchte wirklich mein Leben Gott übergeben und ich möchte mir Gottes Segen dafür abholen, ich möchte um seine Kraft dafür bitten. Oder komm nach vorne, wenn Gott dich angesprochen hat in einem Bereich, wo es dir einfach schwerfällt, dich mit dem ganzen Gewicht reinzuhängen und ihm zu vertrauen in diesem Bereich deines Lebens, wo er vielleicht sogar schon gerufen und gesprochen hat, dass du vorkommst und um Mut bittest. Um dein Leben zum ersten Mal in Gottes Hände zu legen oder Mut und Gehorsam für einen konsequenten Schritt, wo Gott gesprochen oder gerufen hat. Weil es steht im Neuen Testament, deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segen Anteil erhalten, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Möchten wir es heute Morgen tun? Und wenn du nach vorne kommst, dann lade ich dich ein. Wir wollen ein kurzes Gebet für dich sprechen, dass du deine Hände ausstreckst als symbolisches Zeichen, dass du das empfangen möchtest. Und wir wollen unsere Hände in den Himmel legen und unsere Hände, die andere Hand auf deine Schulter legen, als symbolischen Akt, dass wir diesen Segen weitergeben wollen. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Außer ihr wollt auch gesegnet werden. Und wir wollen uns in dem Lied, während dem Lied die Zeit dafür nehmen. Du darfst dann gerne nach vorne kommen, wenn du das möchtest.